Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von T1D on Air, dem Typ 1 Diabetes Podcast von Sanofi für Fachkreisangehörige. Heute mit einem spannenden Thema, nämlich Immunmodulation, welches wir aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten werden. Einmal aus dem Bereich der Dermatologie, wo das Thema schon seit vielen Jahren präsent ist, wo man Erfahrung sammeln konnte und jetzt auch teilen kann. Und zum anderen aus dem Bereich der Diabetologie, die das Thema viel aus dem Studiensetting kennt. Und jetzt hält es Einzug in die klinische Praxis. Und wir sind sehr gespannt, wie man vorbereitet ist, wie man sich darauf einstellt und was es da für spannende Entwicklungen und Erzählungen gibt. Zu Gast sind heute Professor Dr. Med. Stefan Weidinger. Er ist Direktor der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie an dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Hallo, Herr Professor Weidinger.
Guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
Und für die Seite der Diabetologie haben wir heute Herrn Dr. Med. Felix Reschke zu Gast. Er ist Oberarzt am Kinder- und Jugendkrankenhaus auf der Bult in Hannover und ist Kinder- und Jugendmediziner mit Schwerpunkt Endokrinologie. Hallo, Herr Professor Reschke.
Hallo, guten Morgen, guten Tag. Den Professor nehme ich gerne an, allerdings bin ich noch dabei, mich zu habilitieren. Aber ich freue mich, Teil dieses tollen Podcasts zu sein.
Super, vielen Dank für die Klarstellung. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich rein und ich übergebe das Wort an Sie beide.
Ja, also vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir uns hier austauschen. Herr Professor Weidinger, wir kommen ja so ein bisschen über die Thematik der Immuntherapie zusammen. Und ich als Kinderdiabetologe beschäftige mich natürlich ganz intensiv mit dem Thema des autoimmunen Typ 1 Diabetes. Also eine Erkrankung, bei der das körpereigene Abwehrsystem die insulinproduzierenden Zellen als fremd anerkennt und es dadurch dazu kommt, dass diese Insulinproduktion über den Zeitlauf der Erkrankung eben untergeht und wir eben jetzt bisher die Therapie Schemata so geführt haben, dass wir das fehlende Hormon, eben Insulin, ersetzen und das seit mehr als 100 Jahren, vor 3 Jahren war jetzt gerade der 100. Geburtstag des Einsatzes von Insulin als klinisches Medikament zur Behandlung von Typ 1 Diabetes. Und jetzt stehen wir vor einem Paradigmenwechsel, weil wir die Erkrankung zunehmend in ihren immunologischen Grundsätzen verstehen und zunehmend eben auch Therapien finden, die sich auf diesen Immunprozess hinrichten. Und da freue ich mich natürlich, dass wir heute in den Austausch gehen können und ich von so einem erfahrenen Kollegen wie Ihnen einfach mal so ein bisschen Rückmeldungen mir erhoffe, wie ist das denn mit dieser Immuntherapie? Sie haben ja in der Dermatologie nun schon seit vielen Jahren verschiedene Immuntherapeutika im Einsatz und haben da sicherlich Ihre Erfahrungen gemacht. Wie ist denn da so der aktuelle Stand der Immuntherapie und wo kommt das Ganze her?
Ja, lieber Herr Reschke, vielen Dank für die Blumen. Ich gebe gern so ein bisschen Erfahrung weiter aus unserem Fachgebiet. Wir haben es ja nicht nur in der Dermatologie und Diabetologie, wir haben es ja in vielen Fachgebieten mit vielen chronischen Erkrankungen zu tun, die häufig entzündlich und manchmal autoimmun sind, so wie beim Diabetes. Und ich denke, zwischen der klassischen Autoimmunität und chronischen Entzündungen gibt es einen fließenden Übergang. Nicht jede chronische Entzündungserkrankung ist wirklich sauber autoantigen getrieben, aber die Mechanismen sind sehr ähnlich. Und früher, und es war auch noch so, als ich angefangen habe als Assistent, da hat man eigentlich...
Das kann ja gerade ein paar Jahre erst her sein.
Ja, ist schon eine Zeit lang her, leider. Aber da hat man so Autoimmunerkrankungen, von denen wir ja in der Dermatologie auch viele haben, und chronische Entzündungserkrankungen, die dann auch meistens häufiger noch sind als die Autoimmunerkrankungen, also Beispiel Neurodermitis und Schuppenflechte, immer so verstanden, dass das Immunsystem irgendwie zu stark ist und zu stark reagiert und man es schlicht bremsen muss. Und man hat dann auch viel mit breiten Immunsuppressiva gearbeitet, also Medikamente, die ziemlich viele Teile des Immunsystems dämpfen und blockieren. Und heute hat man ein viel besseres Verständnis, glaube ich, von den Immunmechanismen, die sowohl zur chronischen Entzündung und manchmal dann auch zur Autoimmunität beitragen, weil man jetzt einfach weiß, dass es immer bestimmte Zellprogramme sind, die einfach zu lange laufen und nicht rechtzeitig zum Stillstand kommen oder zur falschen Zeit aktiviert werden oder auch am falschen Ort. Und deswegen weiß man auch, dass man idealerweise jetzt nicht einfach alles abschalten und unterdrücken sollte, sondern schlicht, wie wir sagen, modulieren. Also wenn man so möchte, die Balance wiederherstellen. Und das ist ja was, was unser Immunsystem auch physiologisch die ganze Zeit macht. Es muss ja immer balancieren zwischen einer Aktivierung bestimmter Prozesse, um zum Beispiel Erreger abzuwehren oder Schäden zu reparieren und die normalen Vorgänge im Körper aber nicht zu blockieren oder in die falsche Richtung laufen zu lassen. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir auch aus der Forschung kommend einfach in den letzten Jahrzehnten viel gelernt haben darüber, wie unser Immunsystem arbeitet und wie da fehlgeleitete Teile unserer immunologischen Reaktionsmechanismen dann münden in Autoimmun- und Entzündungserkrankungen.
Okay, das ist ja ganz spannend. Und wie gesagt, Sie haben da ganz viel Erfahrung. Mich würde natürlich interessieren, was denken Sie, was ist der Grund, warum Sie jetzt in der Dermatologie oder auch in anderen Bereichen, Rheumatologie ist ja auch was, mit dem Sie sicherlich viel zu tun haben, im Verhältnis zu uns als Diabetologen so einen großen Vorsprung haben in Richtung dieser Immuntherapie? Also wir beginnen damit ja erst jetzt. Bei Ihnen gibt es schon einen großen Anteil an etablierter Therapien.
Ja, wir haben uns ja vorher auch kurz unterhalten. Die genaue Zahl könnte ich gar nicht nennen, aber zwischen 20 und 30 Biologiker haben wir über die verschiedenen entzündlichen Hauterkrankungen inzwischen zur Verfügung. Das führt auch zu einer ordentlichen Komplexität bei der Therapieauswahl. Da gibt es wahrscheinlich nicht einen Grund dafür, dass das so ist. Ich sehe das eher so als Mischung. Zum einen haben wir in der Dermatologie natürlich viele enorm häufige Erkrankungen. Das heißt, da sind viele Menschen davon betroffen und daraus entsteht dann auch ein entsprechender hoher Bedarf an guten Therapien. Neudeutsch spricht man dann von Medical Need. Und das strahlt natürlich in die Forschung und auch in die strategischen Überlegungen der Industrie hinein. Und die Dermatologie war immer schon und ist sehr forschungsaffin. Und ich glaube aus der Mischung heraus, dass so ein hoher Bedarf für moderne, gut funktionierende Therapien da ist und gleichzeitig so viel Interesse und ich glaube, das ist legitim, das zu sagen, auch ein großer Markt für diejenigen, die vorwiegend ja auch neue Therapien entwickeln, nämlich die Industrie, die forschende Industrie. Daraus resultierte dann, dass wir relativ frühzeitig solche Immuntherapeutika in der Dermatologie hatten. Was noch dazu kommt, ist, dass die Haut natürlich ein sichtbares Organ ist und man dann die Wirksamkeit von solchen Therapien etwas einfacher beurteilen kann als in anderen Fachgebieten oder bei anderen Organen. Also jetzt mal ganz plump, wenn ich eine großflächige Hautentzündung habe, und untersuche eine neue Therapie, dann sehe ich ziemlich schnell, ob sie zunächst mal gut wirkt oder nicht, ohne dass ich da aufwendige Maßnahmen brauche.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Und ich glaube, es gibt noch einen Aspekt, der auch noch mit dazu kommt. Ich glaube, Sie hatten einen größeren Handlungszwang als wir in der Diabetologie. Das bedeutet, wir haben einfach festgestellt, dass Hormon Insulin fehlt und wir hatten die Möglichkeit, dieses Hormon zu ersetzen. Es geht um eine Zuckererkrankung, deswegen sind bestimmte Stoffe, die sozusagen ganz weit zurückliegen bei Ihnen oder immer noch eingesetzt werden, wie jetzt Cortisonpräparate, Steroidpräparate in der Diabetologie, in vielen Fällen obsolet, werden natürlich nicht so gerne eingenommen, weil sie eben einen starken Einfluss auf den Blutzuckerstoffwechsel haben. Und aus diesem Grund heraus haben wir uns in der Diabetologie, das würde ich aus heutiger Sicht so sagen, vielleicht ein bisschen eine Zeit lang ausgeruht auf unserer Insulintherapie und uns diesen Immunprozess gar nicht so stark vor Augen geführt. Mittlerweile interpretieren wir das aber anders. Und ich glaube, das ist auch was, wo wir sozusagen von einem Gebiet wie der Dermatologie oder Onkologie oder Rheumatologie oder was auch immer lernen können, dass wir eben zunehmend, ja, also die Autoimmunität als treibenden Mechanismus, jetzt zum Beispiel der Typ-1-Diabetes, sehen, dass wir technologische Fortschritte haben. Das heißt, wir können jetzt auf den Diabetes betrachtet Antikörper bestimmen, die also diesen Immunprozess auch in einem vorklinischen Stadium darstellen können. Und ich glaube, das ist was, was wir von Ihnen gut lernen können. Wir möchten natürlich zunehmend jetzt auch zielgerichtete Therapien durchführen, anstatt so einer Gießkannentherapie-Mechanismus, wie es ja in anderen Erkrankungsformen teilweise in der Vergangenheit ja noch gewesen ist. Und ich glaube, das ist was, wo sich, sagen wir mal, in Hinrichtung Präzisionsmedizin ganz viel getan hat, auch in der Dermatologie.
Ich mag den Gedanken sehr gerne, den Sie gerade geäußert haben.
Schön.
Ich hab das noch nie so betrachtet, aber ja, Sie haben wahrscheinlich in der Diabetologie lange aus naheliegenden Gründen die Stoffwechselkontrolle im Vordergrund gesehen. Das war bei uns oder ist bei den Hauterkrankungen nicht so einfach möglich, das so anzugehen, weil wir sozusagen die Symptome und die Zeichen nur kontrollieren können, wenn wir direkt auch den zugrunde liegenden Mechanismus angehen, wohingegen Sie quasi, so habe ich Sie auch verstanden und kann ich nachvollziehen, im schlimmsten Falle den Mechanismus laufen lassen, immerhin können Sie dann die Auswirkung noch kontrollieren. Das ging bei uns nicht so, also das sehen Sie ganz richtig. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass man lernen kann aus der Dermatologie, so, ich würde eher sagen, es kann eine Inspiration sein. Weil man aus der Not heraus in der Dermatologie eigentlich schon ganz früh die Erkrankungen immunologisch, also von den Wurzeln her, hat denken müssen, weil man mit den Therapien, die man zur Verfügung hatte, einfach die Auswirkungen, anders wie in der Diabetologie, wo man dann vielleicht Insulin geben konnte, nicht ausreichend gut in den Griff gekriegt hat. Also da haben Sie völlig recht, da war einfach mehr Zwang auch da, einen anderen Weg zu gehen.
Ja, in der Historie ist es ja so, und das ist ja das ist ja schon immer noch mein klinischer Alltag, dass ich arbeite jetzt hier in Hannover am Kinderkrankenhaus auf der Bull. Das ist das größte Zentrum für Diabetes im Kindes- und Jugendalter im deutschsprachigen Raum. Wir haben so ungefähr 150 bis 200 Manifestationen mit Typ-1-Diabetes pro Jahr. Also das kann man sich ja ausrechnen bei 52 Wochen. Das heißt, jede Woche habe ich mehrere Gespräche mit Eltern und mit Familien, bei denen ein Kind neu erkrankt. Und natürlich kommen die sozusagen in einem Zustand aus einem langen Zeitraum eines, sagen wir mal, subjektiv empfundenen Wohlbefindens, haben dann häufig eben diese Anamnese, dass sie sagen, sie haben viel getrunken, sie haben häufig Wasser gelassen, sie haben einen Leistungsknick, sie haben ja, irgendwie vielleicht einen Gewichtsverlust erfahren und sind jetzt in der sozusagen chronischen Erkrankungssituationen, in denen ihnen ständig ein Hormon zugeführt werden muss. Und natürlich stellen diese Eltern immer die Frage und sagen, hätten wir das nicht früher erkennen können? Haben wir was falsch gemacht? Hätten wir bei einer frühzeitigen Erkennung vielleicht eine andere Maßnahme machen können? Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor, zu dem Zeitpunkt, wenn Kinder oder wenn Menschen klinisch an diesem Typ-1-Diabetes erkranken, ist noch eine Restaktivität von diesen Beta-Zellen da, die das Insulin produzieren. Aber auch diese Aktivität geht verloren, weil dieser Autoimmunprozess eben weiter voranschreitet. Das heißt, wir wissen, da ist noch ein Restpool an funktionierenden Zellen, aber über sehr viele Jahre mussten wir zusehen, wie auch dieser Zellpool schwindet und innerhalb von 1, 2 oder 3 Jahren eben dann komplett verschwunden ist und wir sozusagen gar keine körpereigene Insulinproduktion mehr haben. Und da können wir heute eben sagen, ja, Sie haben natürlich nichts falsch gemacht als Eltern, aber hätten wir frühzeitig in einem vorklinischen Stadium, wo noch keine Symptome bestehen, einen Autoimmuntest gemacht, einen Antikörpersuchtest gemacht, bei dem wir diese Immunaktivität hätten feststellen können, dann haben wir heutzutage sogar zugelassene Medikamente oder faktisch ist es in der aktuellen Form eines, mit dem wir diesen Immunprozess, ja, modifizieren, haben Sie gesagt, verändern können. Also es gibt Medikamente, die den klinischen Ausbruch, den Zeitpunkt, wann wir Insulin zuspritzen müssen, um mehrere Jahre nach hinten bewegen können. Und das ist aus Sicht jetzt der Kinderdiabetologie ein Paradigmenwechsel ist, ein ganz neuer Blick auf diese Erkrankung Typ-1-Diabetes und verändert für uns ja als therapeutische Gruppe. Die Diabetologie ist ja nicht nur von der Ärzteschaft, sondern eben auch von Diabetesberatung, von Ernährungsberatung, von Sporttherapie und so weiter unterstützt, hin von einer Stoffwechsel, einer metabolischen Erkrankung sehr stark in Richtung einer immunologischen Erkrankung. Und da matchen wir eben wieder ganz gut mit unseren Fachgebieten miteinander.
Ja, das stimmt. Also wir haben in der Dermatologie durchaus analoge Diskussionen und Überlegungen. Wir können jetzt leider nicht vor dem Ausbruch der Erkrankungen schon irgendwelche Dinge messen, die uns verlässlich vorhersagen würden, dass die Erkrankung kommen wird. Aber wenn die Erkrankungen einmal ausgebrochen sind, bei der Neurodermitis passiert es ja auch oft sehr früh im Kindesalter, oder bei der Psoriasis dann eben im Erwachsenenalter, dann ist die Frage, wie schnell sollte man modulierend eingreifen in diese angestoßenen, fehlgeleiteten Immunreaktionen, um zu verhindern, dass sie sich quasi eingraben ins immunologische Gedächtnis, denn das passiert dann, immer schwieriger zurückzudrehen sind. Wir sprechen dann, und es wird ja bei Ihnen auch nicht anders sein, von Early Intervention, also frühzeitiger Intervention. Und dadurch, dass wir jetzt enorm gut verträgliche, sehr, sehr spezifische Immuntherapeutika zur Verfügung haben, kann man das auch machen mit sehr, sehr wenigen Risiken und Nebenwirkungen. Und das hat sicher diese Diskussion auch befördert. Hätte ich nur die alten Therapien zur Verfügung, die ja nicht ganz risikolos sind, wäre man zurückhaltend. Aber wir haben jetzt eben diese modernen Immuntherapeutika, die nur dort, wo es notwendig ist, modulierend eingreifen und ansonsten das Immunsystem in Ruhe lassen und so gut verträglich sind. Also eigentlich ideal, für eine sehr frühe Intervention. Und es gibt auch tatsächlich Studien, die zumindest indirekt darauf hindeuten, dass so ein früher Einsatz langfristig enormen Nutzen bringen kann. Zum einen, weil das Ansprechen wesentlich besser ist, je früher die Therapie begonnen wird, und zum anderen im Falle der atopischen Dermatitis zum Beispiel, der Neurodermitis, möglicherweise Begleiterkrankungen dann verhindert werden können, wie zum Beispiel das Asthma und der Heuschnupfen. Und deswegen ist es auch bei uns ein großes Thema, nicht ganz so früh, wie Sie es vielleicht möglicherweise können in der Diabetologie, aber auch früh zu intervenieren, um den Erkrankungsverlauf zu modifizieren und zumindest Komorbiditäten, Begleiterkrankungen zu verhindern.
Ja, super. Und ich denke, ein Thema ist noch ganz relevant. Auf jeden Fall erlebe ich das so. Die Gruppe der, ja, der Mediziner und Medizinerinnen ist ja heterogen. Ein alter Chef von mir hat immer gesagt, Medizin ist wie Fußball. Es gibt Stürmer und Verteidiger. Und so gibt es eben auch eher progressive und eher konservativ denkende Menschen. Und so ähnlich ist es ja auch in der
Ja.
Gesellschaft, in unserer Patienten- und Patientinnengruppe. Und jetzt haben wir sozusagen eine neue Therapieform. Wir haben im Idealfall, oder ob das ideal ist, weiß ich nicht, aber wir haben jetzt, schaffen wir uns mal einen Fall eines 8-jährigen Patienten, bei dem wir eben diese Antikörper festgestellt haben. Und jetzt mit der, das Kind ist klinisch völlig unbeeinträchtigt, hat überhaupt keine Krankheitssymptome. Und wir führen nun mit dem Kind und den Eltern ein Gespräch und sagen, oh, da gibt es eine neue Immuntherapie. Da gibt es natürlich sowohl unter den Fachkolleginnen und Kollegen, aber auch bei den Elterngruppen eben dann die Diskussion, ne? Wird das Immunsystem dadurch geschwächt? Was sind die Langzeitfolgen? Greifen wir da vielleicht zu früh ein in ein Immunsystem, was sozusagen eine ganz andere Aufgabe hat? Das Immunsystem ist ja noch vielleicht in der Entstehung. Wie ist das gerade mit auch immunologischen und ja, eine große Frage auch oft entsteht dadurch Krebserkrankungen. Ist das was, was Sie, Sie haben ja sozusagen einen längeren Blick dazu, was Sie auch erlebt haben, als diese Biologica-Therapie in der Dermatologie losgegangen ist? Und können Sie uns da so ein bisschen Rat
Ja,
geben, wie wir mit diesen Fragen umgehen?
absolut, und ich erlebe das auch heute noch. Also zunächst mal muss man sagen, Sie haben es vielleicht noch schwieriger, weil es ist ja, fordert ja von Patientinnen und Patienten und auch Behandlern noch mehr, wenn man eine Therapie durchführen will, bevor überhaupt Symptome da sind. Bei uns ist ja eher die Diskussion, wenn denn die Symptome da sind, wie früh greife ich wie stark ein. Und da ist der Begriff dann schon problematisch, dieses Eingreifen, das ist ja schon häufig negativ besetzt. Also ich glaube, da ist jetzt aus gegenüber den Patientinnen und Patienten wichtig, dass man erklärt, dass diese Eingriffe nicht das gesamte Immunsystem betreffen und man da auch nicht irgendwas abschaltet, sondern nur ganz gezielt bestimmte Signalwege, die für die Krankheit relevant sind. Und was jetzt die Gruppe der Behandler betrifft, ja, als die ersten Biologika eingeführt wurden, gab es auch Diskussionen, was passiert denn da auf lange Sicht, wenn man da so einzelne, auch wenn es nur einzelne sind, wichtige Botenstoffe blockiert, verursacht man dann nicht vielleicht langfristig sogar negative Dinge und Schäden. Und da ist es eben wichtig, glaube ich, dass man dann auch die entsprechenden Langzeitsicherheitsdaten generiert. Und das passiert ja in der Entwicklung solcher Therapien. Und dann auch, wenn sie zugelassen und im Einsatz sind, geht es ja weiter. Sowohl über Studien als auch einfach im Alltag, über die Erfahrungen, die wir alle sammeln. Aber da, wenn wir wieder zurückkommen auf die Patientinnen und Patienten, da muss man dann offen sprechen, ich mit den Patienten. Also sagen, es gibt sehr viele, sehr überzeugende Daten, die zeigen, dass das, was wir da machen wollen, nicht nur wirksam, sondern auch verträglich ist. Aber es gibt vielleicht noch nicht die Daten nach 20, 30 Jahren Anwendung, aber die werden kontinuierlich generiert. Also, dass man da einfach offen auch über manche Unsicherheit spricht, das ist, glaube ich, wichtig. Und dann eben ins Verhältnis setzt zu dem Nutzen, der ja enorm sein kann, wie Sie es auch geschildert haben.
Ja, genau. Also ich versuche den Eltern, also Punkte, die ich in den Beratungen oft anführe, ist eben die Verzögerung der klinischen Manifestation, gerade bei Kindern in einem Risikobereich, die frühzeitige Auseinandersetzung mit der Erkrankung. Das heißt, man kann dieses Zeitfenster bis zur klinischen Manifestation, momentan können wir die ja nicht verhindern, nutzen, um das Verständnis zu erhöhen, um die Lebensstilfaktoren vielleicht in günstige Form zu verändern, um Fertigkeiten zu lernen, also zum Beispiel Blutzucker messen, um eine Interpretation von Blutzuckerspiegeln schon mal zu gewinnen. Das sind ja alles Sachen, auch um, ja, gerade wenn Familien vielleicht doch, das ist ja meine Frage, ne? Wir stellen also eine Diagnose, eine Erkrankung, die klinisch noch gar nicht da ist, aber in noch nicht genau zu definierender Zukunft klinisch auftreten wird. Also wir sagen Eltern, ihr Kind hat einen Immunprozess in sich. Das wird zu einer Diabeteserkrankung führen. Es wird mehr Insulin zuspritzen müssen. Wir wissen aber noch nicht genau wann. Ist ja erstmal eine unbefriedigende Antwort. Aber wir haben das untersucht und das führt natürlich genauso zu einem Diagnoseschock. Gleichzeitig erleben wir die Eltern, und das ist auch mit Studiendaten ganz gut beschrieben, dann in dem Zeitpunkt, wenn es zur klinischen Manifestation kommt, deutlich gestärkt. Sie haben also sozusagen diesen Diagnoseschock überwunden, sie haben sich mit der Situation bereits auseinandergesetzt. Es kommt nicht zu den sehr komplexen und schwierigen, teilweise sogar lebensbedrohlichen Stoffwechselentgleisungen, die häufig leider in Deutschland im Rahmen der Manifestation des Typ-1-Diabetes auftreten. Diese Ketoazidose, bei der durch Ketonkörper eben so eine Vergiftung des Körpers stattfindet. Und man könnte sagen, durch frühzeitige Interventionen kann man auch diese Beta-Zellfunktion auch über den Zeitpunkt der klinischen Manifestation, also dem Zeitpunkt, wenn wir Insulin zuspritzen, hinaus wahrscheinlich beeinflussen. Das bedeutet, langfristig wird trotzdem hoffentlich eine endogene Insulinproduktion, also eine körpereigene Insulinproduktion noch stattfinden, was zu einer besseren Zeit im Zielbereich führt, also zu einer besseren Stoffwechselkontrolle, zu niedrigerer Hypoglykämierate, also Unterzuckerungsrate, und zu einer deutlich erhöhten Lebensqualität. Und insgesamt, das kann man, denke ich, schon so postulieren, zu einem geringeren Therapieaufwand, langfristig, ne? Und ich glaube, das ist schon auch was, wo wir aus der Dermatologie oder wo wir voneinander lernen können, weil ich denke, Sie setzen unheimlich viele dieser Therapien schon ein. Und ich glaube, was heute in der Dermatologie Standard ist, kann sozusagen auch Standard morgen oder in der nahen Zukunft in der Autoimmundiabetologie sein.
Ja, absolut. Also für uns war die Einführung der zielgerichteten Therapien wirklich eine Revolution, würde ich sagen. Und eigentlich weniger ja für uns, sondern vor allem für die Patientinnen und Patienten. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn man den Patienten gut erklärt, was diese Therapien machen und warum man sie einsetzen möchte und warum es Sinn machen kann, damit nicht zu lange zu warten, weil man nämlich dann vielleicht die Chronifizierung der Erkrankung, die Schwere über viele, viele Jahre und das Auftreten von Begleiterkrankungen verhindern oder abschwächen kann, dann sind die Patienten auch sehr offen. Und bei ihnen ist es ja noch mal wichtiger, weil ich stelle mir das immer so vor, eine schwere Neurodermitis zum Beispiel bringt natürlich unglaublich viel Belastung für die Betroffenen und im Falle von Kindern dann auch für die Familien mit sich. Aber im Grundsatz kann man die dann auch mal aushalten, eine Zeit lang, diese Beschwerden. Aber bei Ihnen heißt ja jedes Jahr, wenn ich das richtig auch immer verstanden habe, wo der Diabetes dann manifest geworden ist, dass man eigentlich nicht mehr ohne medikamentöse Hilfe leben kann. Und jedes Jahr, was man da gewinnt, ist ja enorm wichtig. Würden Sie mir
Ist
da
korrekt.
zustimmen?
Also wir haben tatsächlich sozusagen den klassischen Verlauf ist die Situation so, dass die Kinder eben aus einem Zustand des subjektiven Wohlfindens heraus mit eben einer kurzen Anamnese von eben, wie gesagt, ne, Symptomen wie häufiges Wasserlassen und Trinken hin in eine dauerhafte, chronische, hochkomplexe Therapie Führung einer chronischen Erkrankung kommen und wo man eben ständig diesen Zucker im Blick haben muss und es sämtliche Lebensbereiche, Ernährung, Schlafen, Sport, Schule, Aufgaben, Arbeitsinhalte eben beeinflussen kann. Und das ist ein ganz großer sozusagen Bruch bei vielen Menschen im Leben. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir eben durch Früherkennung, dass wir durch frühe Kommunikation über diese Therapie und frühe Intervention eben da eine deutliche Abschwächung dieser hohen Bürde dieser Erkrankung gewinnen können. Was wichtig ist, ist, dass wir weiterhin, also wir als Diabetologen und Diabetologinnen weiterhin diesen Weg eingehen. Und ich glaube, das ist eben, Sie sagen ja, Sie haben 20 oder 22 verschiedene Medikamente, die zugelassen sind. Wir haben eines. Ich glaube nicht, also wir sind ganz am Anfang und nicht am Ende und auch nicht mittendrin, sondern das Ziel ist schon, dass wir sozusagen für jedes Kind nicht die gleiche Therapie machen, sondern eben die richtige Therapie, weil wir auch diesen Typ-1-Diabetes, und ich glaube, das ist in der Dermatologie genauso, wenn wir jetzt das atopische Ekzem, also die Neurodermitis oder sowas ansehen, nicht bei jedem, jeder Jeck ist anders, sagt man im Rheinland, und eben nicht bei jedem hilft die gleiche Therapie, eben weil es doch, obwohl die gleiche Erkrankung, die gleiche Symptomatik am Ende herauskommt, eben die Immunprozesse und die zugrunde liegenden Herausforderungen und Grundvoraussetzungen eben unterschiedlich sind. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes und wichtige Info, die wir teilen können gemeinsam.
Absolut, also das sehen wir auch, ja. Die Botenstoffe und Zielstrukturen dieser modernen Immuntherapien, die spielen schon vermutlich bei allen Patienten mit einer Erkrankung eine Rolle, aber nicht in derselben Gewichtung. Und deswegen ist das Ansprechen der Patientinnen und Patienten auch nicht immer gleich auf so eine Therapie. Und deswegen sind wir auch sehr froh in der Dermatologie, wenn wir jetzt beim atopischen Ekzem bleiben, dass wir halt jetzt inzwischen fünf und nicht nur ein Biologikum haben, aber es ging auch mit einem los und das hat wahnsinnig viel, wenn nicht alles verändert. Und aus den Erfolgen mit so einer Therapie resultiert ja dann die Entwicklung weiterer analoger Therapien, dann vielleicht mit ähnlichen, überlappenden oder auch anderen Zielstrukturen. Und ich hoffe, dass das in der Diabetologie auch so kommen wird, dass man dann, so wie Sie schildern, in ein paar Jahren dann auch auswählen kann und vielleicht auch wechseln kann, wenn man sieht, dass mit einer Therapie das Ergebnis nicht optimal ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das so sein wird, weil man es ja nicht nur in der Dermatologie, sondern auch in anderen Fachgebieten gesehen hat. Irgendwann muss mal so ein Durchbruch kommen, der scheint jetzt da zu sein in der Diabetologie und das stößt dann die ganze weitere Entwicklung an und umgekehrt auch unser ganzes Denken und unseren Therapieansatz. Und so habe ich jetzt Ihre Ausführungen auch verstanden, dass da auch in der Diabetologie jetzt viel im Wandel ist und
Das
zwar
ist richtig. Wir
positiv.
haben also, so wie es die 20 bis 22 Medikamente im Einsatz haben, haben wir, ganz so viele sind es nicht, aber sicherlich über 10 Medikamente momentan in der klinischen Testung
Ja.
in den verschiedenen Phasen. Das bedeutet, wir können versuchen, über eine genetische Testung das genetische Risiko für Typ-1-Diabetes herauszufinden. bereits bevor überhaupt ein Immunprozess besteht, zu versuchen, im Sinne einer echten Primärprävention diese sozusagen Veranlagung Typ-1-Diabetes zu verändern. Wir können in einem vorklinischen Stadium durch Antikörpertests die Erkrankung nachweisen, also nicht das genetische Risiko, sondern wirklich eine Krankheitsaktivität auf immunologischer Basis nachweisen und können hier eben eingreifen und diesen Immunprozess verändern. Und wir können auch kurz nach klinischer Manifestation Medikamente geben, die dann auch diese Restaktivität von diesen insulinproduzierenden Zellen noch über einen langen oder längeren Zeitraum aufrechterhält. Also zu verschiedenen Zeitpunkten arbeiten wir uns gerade verschiedene Handlungsoptionen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir diesem Schritt weitergehen, ne, und das sozusagen weiterhin im Auge behalten.
Aber da haben Sie uns wirklich was voraus. Ja, wir können eigentlich immer erst handeln, wenn die Erkrankung schon sichtbar zum Ausbruch gekommen ist. Und wir wünschen uns immer, dass wir auch Messungen durchführen könnten, die uns noch früheres Eingreifen ermöglichen würden. Also da haben Sie uns tatsächlich was voraus. Vielleicht nicht so viele Therapien, aber dafür eine, die Sie so früh einsetzen können, dass Sie offenbar zumindest viele Dinge verzögern können, was ja auch schon mal sehr viel wert ist.
Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir einen, wenn man es jetzt wieder so rumsieht, anderen Handlungsdruck haben. Das heißt, wir haben ja diesen vorgegebenen Immunverlauf, und wenn wir uns jetzt auf die Immuntherapien konzentrieren, haben wir ja nur irgendwo ein beschränktes Zeit- oder Interventionsfenster. Window of Opportunity, sagen die Amerikaner dazu, ist ein schöner Begriff, finde ich. Das heißt, wir haben, wenn wir die Erkrankung im vorklinischen Stadium nachweisen und noch einen Pool an insulinproduzierenden Zellen haben, dann tickt ja ein bisschen die Uhr, wenn man so will. Und man sagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gegeben, wo wir diesen Zellpool schützen müssen. Und jetzt bei anderen Erkrankungen, die zum Beispiel in der Dermatologie, aber auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen oder etwas aus diesem Bereich, da geht es ja viel mehr um Remission. Die Erkrankung sozusagen kommt neu auf mit neuen Symptomen, und wir versuchen sie so sozusagen zu behandeln. Natürlich versuchen wir auch mit Therapien das Wiederaufkeimen der Symptomatik so gut wie möglich vorausschauend zu steuern. Aber wenn der Diabetes klinisch manifest ist und 5 oder 10 Jahre zurückliegt, wir also davon ausgehen müssen, dass gar kein Pool an insulinproduzierenden Zellen mehr da ist, dann können wir auch gar nicht mehr mit einer Immuntherapie arbeiten, weil wir ja keine Zellen haben, die wir beschützen müssen. Das geht dann eher in ein anderes Thema, das wir heute aber, glaube ich, nicht noch besprechen, hinsichtlich sozusagen der Zellersatztherapie, Stammzelltherapie. Also kann man irgendwie Medikamente geben, indem man über eine Stammzellspende versuchen kann, dass diese Zellen wieder anwachsen, und wie kann man sie schützen? Das ist sicherlich auch ein ganz großer Bestandteil, den wir aber jetzt heute, glaube ich, nicht noch besprechen können.
Ja, aber das verstehe ich. Ich glaube, der Zeitpunkt der Intervention, wie wir sagen, also der Behandlung, und vor allem der frühe Zeitpunkt ist viel wichtiger in Ihrem Bereich als noch für uns. Wir glauben, dass mit möglichst früher Behandlung wir auch bessere Ergebnisse erzielen und dann, wie gesagt, vielleicht Begleiterkrankungen verhindern. Aber Sie verhindern irreversiblen Schaden, wenn Sie das machen. Und deswegen ist das, glaube ich, für Sie, verstehe ich, ein noch viel wichtigeres Thema als bei uns.
Genau. Also ich glaube, das ist ein ganz großes Thema. Also wenn man das für die Diabetologie zusammenfassen möchte oder abschließen möchte, dann haben wir sozusagen nach vielen Jahren, in denen wir das fehlende Hormon ersetzt haben, jetzt den Blickwinkel sehr stark in Richtung dieser immunologischen Komponente gerichtet. Wir haben mit Immuntherapien, haben wir jetzt immerhin eine zugelassene Therapie, wir haben sehr viele Medikamente in der klinischen Testung. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass wir bald mehrere Medikamente als Möglichkeit haben, sie einzusetzen. Wir haben über die verschiedenen Zeitpunkte gesprochen, und ich sehe hier einen echten Paradigmenwechsel in der Therapie des Typ-1-Diabetes. Und aus meiner Sicht macht es deswegen auch Sinn, populationsbezogen eine große Früherkennungskampagne zu starten, also Menschen auch in einem vorklinischen Stadium darauf zu untersuchen. Es ist eine der häufigsten Stoffwechselerkrankungen im Kindes- und Jugendalter. Wir haben noch ganz viele Fragen offen in der Diabetologie, was die Immuntherapie angeht, aber Ich möchte das hier betonen und das ist wirklich meine Meinung. Es gibt Menschen, die das ein bisschen anders sehen, aber ich bin davon überzeugt, dass das eine echte Chance für eine echte Krankheitsmodifikation ist. Und jetzt bin ich nun Pädiater, also Kinder- und Jugendarzt. Ich sehe eben schon den Blick, früh eingreifen kann eben langfristig einen sehr großen Nutzen mit sich bringen. Und ich glaube, das ist was, wo wir ganz stark voneinander lernen können. Und ja, Herr Professor Weidinger, ich danke Ihnen ganz stark für den heutigen Austausch, für Ihre Expertisen. Ich glaube, dass wir noch ganz viele Themenpunkte in baldiger Zukunft besprechen können. Wir sehen uns ja auch schon bald auf einem großen Symposium wieder, wo wir das auch nochmal auf der Bühne besprechen können. Da freue ich mich auch schon drauf. Und ich freue mich auf diesen sozusagen Crosstalk zwischen den verschiedenen Disziplinen und freue mich, ich nehme es jetzt fast ein bisschen als Lob oder Ehranerkennung unserer Fachdisziplin an, dass Sie sagen, obwohl Sie schon so lange in der Immuntherapie, also im Verhältnis zu uns, unterwegs sind, sind wir als sozusagen neue Gruppe der Diabetologen und Diabetologinnen doch sozusagen in eine Gruppe, die Ihnen noch mal ein bisschen sozusagen was Neues bringen kann. Das ist ja das Schöne, wenn man so ein Portfolio erweitert, dass wir sagen, wir müssen noch ein bisschen früher in die auf die Symptomatik gucken oder auf die Krankheitsprozesse gucken, um früh zu intervenieren.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich. Ich habe mich über unseren Podcast heute gefreut. Ich freue mich auch aufs Wochenende. Ich glaube, wir machen das immer noch zu wenig, dass wir über die Fachgrenzen hinaus uns austauschen. Man kann immer was voneinander lernen,
Absolut.
auch Inspirationen kriegen, neue Denkanstöße. Das war jetzt heute in unserem Podcast so. Da habe ich schon viel mitgenommen. Das wird am Wochenende auch so sein. Und da freue ich mich drauf. Vielen Dank auch, dass Sie unser Gespräch so ein bisschen mitmoderiert haben als Gesprächsteilnehmer.
Vielen Dank, Herr Professor Weidinger, und genau, vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören.
Ja, von meiner Seite auch nochmal vielen herzlichen Dank. Ich schließe mich der Freude an. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gern den Kanal, dann verpassen Sie keine Folge. Es kommen in diesem Jahr noch viele weitere spannende Themen. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.